Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal richtiger Sender, Radio X, richtige Uhrzeit, 16, 17 Uhr, vierter Freitag im Monat. Greenpeace Frankfurt Umweltmagazin. War etwas turbulent wieder vor unserer Sendung, aber ist ja schön. Heute ist bei mir die Ingrid Ahrens im Studio. Hallo Ingrid, schönen guten Tag mal wieder.
Ja, hallo Otto.
Ja, worum es heute gehen wird. Wir wollen mal einen kleinen Überblick geben über die Themen, über die Inhalte, was wir in letzter Zeit in verschiedenen AGs gemacht haben, was als Schwerpunktthemen anstehen. Deshalb habe ich die Sendung mal genannt Aktuelles aus dem Greenpeace-Universum. Informations- und Themen- und Kampagnen aus unseren Arbeitsgruppen. Was gibt es denn da Neues aus unseren AGs? Energie, Klima, Mobilität ist eine, Lebensmittel, Landwirtschaft eine Arbeitsgruppe. Es gibt die Meeresarbeitsgruppe, für die Ingrid da ist, dann TTIP, CETA und Co., sprich Freihandelsabkommen, jetzt auch etwas umgeändert in gerechter Welthandel. Und es gibt die Wald-AG. Über diese Schwerpunkte und Kampagnen sprechen wir eben heute in der Sendung. Und neben der Ingrid ist auch noch maßgeblich unsere Irina Schulz dran beteiligt, die das später dann versucht, aus unserem Stimmen- und Sprachgewirren-Chaos eine hörbare Sendung für unsere Internetseite zurechtzuschneiden und indem sie da immer die Musik rausnimmt und hauptsächlich meine Fehler etwas korrigiert. Dafür sei ja mal wieder herzlichst gedankt. Mein Name ist Otto Gebhardt. Ich mache mal die Moderationen heute auch viel inhaltlich. Anfangen wollte ich mal mit dem Thema Wald. Seit längerem ist ja Palmöl ein Thema für uns, nicht nur für uns, auch für andere Umwelt- und Naturschutzorganisationen. Konsum, die Folgen für die Regenwälder, die Menschen, die dort leben, die Artenvielfalt und letztendlich auch nicht auch fürs Klima. Palmöl ist ein Produkt, das schon erheblichen, enormen Mengen in die EU importiert wird. Das sind jährlich 6 Millionen Tonnen, wobei Deutschland etwa 1 Million Tonnen davon abgreift, bekommt, importiert. Das Palmöl ist ein tropisches Öl, das in vielen Lebensmitteln enthalten ist, in Reinigungs- und Kosmetikprodukten und als Beimischung, als Agrosprit im Diesel. Ein bisschen was so ganz grob, was Palmöl ist. Das Palmöl wird aus den Ölpalmfrüchten erzeugt, wobei es dann noch das Palmkernöl gibt, das eben aus den gemahlenen Samen gewonnen wird. Die Früchte werden bei hohen Temperaturen und Druck in der Palmölmühle gepresst und sind reich an sogenannten gesättigten Fettsäuren. Das machen 50% aus. Es gibt die einfach ungesättigte Fettsäuren, sind 40% und mehrfach ungesättigte Fettsäuren, 10%. Darauf werde ich jetzt nicht näher eingehen, weil sonst wäre die Sendung wahrscheinlich inhaltlich schon gefüllt. Weshalb kommt es zur Abholzung vom Regenwald für Palmöl? Also die Ölpalmen stammen in der Hauptsache aus dem afrikanischen, also ursprünglich aus dem afrikanischen Regenwald. Und für ein Wachstum benötigen sie ein tropisches Regenwaldklima. Und für die Plantagen werden eben überwiegend Regenwälder abgeholzt. Wobei es jetzt schon riesige industrielle Ölpalmen-Monokulturen gibt, wo eben auf riesigen Flächen nur Ölpalmen wachsen, was man sich auch ausmachen kann, dass das für das Ökosystem insgesamt nicht sonderlich gut ist.
Darf ich da mal kurz was
ergänzen?
Ja,
aber ja doch.
Also, danke.
Ich muss keinen Monolog führen.
Ich war nämlich letzte Woche im Palmgarten und war schon ziemlich geschockt, gerade weil du jetzt sagst, die Ölpalme, da stand nämlich dabei, die Ölpalme ist die ergiebigste aller Palmenarten und das bedeutet auch, dass aufgrund der wachsenden Bevölkerungsanzahl die Ölpalme besonders beliebt ist und zum Glück man ja diese Ölpalme hat, dass man eben auch den Bedarf von immer mehr wachsender Bevölkerung eben nachkommen kann. Ich wollte da nur mal ein bisschen kritisch drauf hinweisen, wenn sich jemand dafür interessiert, mal in den Palmgarten zu gehen und sich da die Palmenausstellung anzuschauen, auch mal von der Seite ein bisschen gucken. Zum Beispiel, muss ich mal sagen, steht auch Nutella dort. Und da ist ja auch Palmöl drin. Und bitte ein bisschen kritisch mal gucken. Denn auf der einen Seite ist es ja so, dass der Regenwald abgeholzt wird wegen der Monokulturbepflanzung durch Palmen. Auf der anderen Seite muss man natürlich den Regenwald schützen. Und das einfach mal so ein bisschen gegenüberstellen.
Ja, ich wollte jetzt dann noch weiter auf die Folgen der Rodung vom Regenwald hinweisen, drauf kommen. Also das ist zumindest eine Vernichtung von einer enormen natürlichen Vielfalt von verschiedenen Tier- und Pflanzenarten, und die sich in diesem Ökosystem bewegen, gedeihen, wachsen, leben. Was zum Beispiel eben für den Orang-Utan, für diesen Menschenaffen, eine hohe Bedrohung ist, der auch vom Aussterben bedroht ist. Mit dem Grund deshalb erleben der Regensraum Lebensraum, sein natürlicher Lebensraum vernichtet wird. Und die Ölpalmenplantagen bieten eben Lebensraum nur für eine ganz, ganz geringe Anzahl von Tier- und Pflanzenarten. Deshalb auch eben letztendlich der Begriff von Monokulturen. Was sind die Folgen der Palmölproduktion für Menschen? Also die in den Anbaugebieten lebenden Menschen verlieren ihren Lebensraum, ihr angestammtes Land, Lebensgrundlagen, und natürlich auch die Kultur ist ziemlich bedroht, weil die nach ihren indigenen ursprünglichen Lebensformen letztendlich auch den Lebensraum genommen wird. Ein weiterer Punkt ist die häufige Brandrodung. Diese Flächen werden brandgerodet für diese Palmölplantagen, und durch die Ausbreitung das Feuer breitet sich dann auch aus auf die benachbarten Flächen, also nicht nur die zur Rodung gedacht sind, sondern eben auch drüber hinaus. Und das hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen durch den beißenden Qualm. Eben ist vor allem für Kinder, ältere und kranke Menschen hochgefährlich. Kurzer Verbrauch an Palmöl in Deutschland. Wir haben einen Anteil im die Zahlen sind jetzt von 2015, wie gesagt, etwa 1 Million Tonnen werden importiert. Dabei ist der Anteil am Biosprit 45%. Dieser Biosprit wird neben Biodiesel auch in Kraftwerken verbrannt zur Strom- und Wärmeerzeugung. In Lebensmitteln sind es 23%. Da gibt es eben die unterschiedlichsten Sachen, Margarinen, Schokoaufstrich, das ist das, was die Ingrid gerade erzählt hatte. Das gibt ja noch andere Firmen Produkte als Nutella, in Gebäck, Fertigsuppen und viele andere Fertigprodukte. Futtermittel sind es 14%, eben für Tiere, die dann bei uns hochgemästet werden, für unseren Fleischverbrauch letztendlich. Und die Chemie für Wasch, Pflege, Reinigungsmittel, Kosmetika benötigt 12% des Ganzen. Das Palmöl ist bei der Industrie deshalb sehr beliebt, weil es billig und das meistproduzierte Pflanzenöl ist, hat Ingrid ja gerade auch schon gesagt, ein hoher Schmelzpunkt hat, demnoch streichfähig bleibt und geschmeidig. Das kann man ja sich ausmalen, wenn man eine Margarine oder auch so einen Schokoaufstrich nimmt, dass das auch immer noch fähig ist, gestrichen zu werden. Und eben in bearbeiteter Form eben auch geruchlos, farblos und lange haltbar. Und es ist eben ein Rohstoff für billige Massenware. Deshalb ist es eben bei der Industrie sehr beliebt. Es gibt Produkte ohne Palmöl, auch die ich jetzt gerade aufgeführt habe, zumindest schon mal im Lebensmittelbereich. Da konnte durchgesetzt werden eine Kennzeichnungspflicht seit Ende 2014. Die sind bei den Inhaltsangaben immer aufgeführt. Da kann man einen Blick drauf werfen und sieht, ob da Palmöl drin ist oder eben auch Alternativen. Es gibt immer Produkte ohne Palmöl. Da muss man sich eben nur schlau machen. Bei den Kosmetika, Reinigungsmittel, Kerzen zum Beispiel auch noch, konnte die Kennzeichnungspflicht nicht durchgesetzt werden, Deklarationspflicht, weil die Chemieindustrie sich da dagegen zur Wehr gesetzt hat. Alternativen sind auch möglich in Europa, zum Beispiel Leinöl gibt es da, den Maiskeim, Raps- und Sonnenblumenöl. Meine Lieblingsmargarine ist sowieso die Sonnenblume, finde ich einfach eine schöne Pflanze. Erinnert immer so an die aufgehende und untergehende Sonne. Und es gibt auch wirklich jede Menge Es gibt palmölfreie Produkte als Alternative. So, Leuchtturm. Darüber hinaus besteht eben auch die Gefahr, dass Palmöl krank machen kann, eben durch einen hohen Cholesterinwert, der das verursacht wird und eben auch Herzkrankheiten mit sich bringt. Es steht im Ruf, als Dickmacher zu gelten. Und raffiniertes Palmöl enthält hohe Mengen an sogenannter Fettsäureester. Und die gelten als krebserregend. Und das Bundesinstitut für Risikobewertung warnt vor Aufnahme von Palmöl-Schadstoffen. Ein zwiespältiges Thema für uns Umweltschützer ist das Biopalmöl. Es wird auch in hunderten Bioprodukten verwendet. Und auch da ist der Anbau nur erfolgt überwiegend auf Monokulturen. Es ist ein zweischneidiges Schwert, das Ganze. Die Klimawirksamkeit vom Palmöl rührt eben daran, dass durch das Abbrennen bzw. Trockenlegen von Regen- und Torfwäldern enorme Mengen an Kohlenstoff freigesetzt werden und die dann als Kohlendioxid, sprich CO2, in die Atmosphäre gelangen. Dann haben wir noch das Thema Tank oder Teller, was ja schon länger in dem Zusammenhang diskutiert wird. Die Beimischungspflicht beim Kraftstoff, wie ich schon vorher sagte, 50% des importierten Palmöls landen dann in Biotreibstoffen und in 10% davon, von diesen 1 Million Tonnen, die da importiert wird in einigen Ländern von Kraftwerken zur Strom- und Wärmeerzeugung verbrannt. Bei dieser ganzen Kampagnenarbeit gegen Palmöl gibt es auch durchaus Erfolge. Es gibt viele Firmen, die ihre Produktion umstellen und Alternativen vom Palmöl einsetzen, andere Öle, andere Fette. Es gibt einen Rückgang im Lebensmittel-, Futter- und Chemieindustrie um 0,9 Millionen Tonnen. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen klein an, 0,9, aber ist schon eine enorme Menge. Und das war in der Zeit von 2010 bis 2017 ist das zurückgegangen. Es gibt Werbung in verschiedenen Ländern für palmölfreie Produkte. Also die Unternehmen wissen auch um die Gefahrenbedenklichkeit, den Widerstand gegen diese Palmölprodukte. Für diese palmölfreien Produkte wird unter anderem zum Beispiel in Italien, Spanien und Frankreich schon Werbung betrieben. Und es gab einen Beschluss des EU-Parlaments im April 2017 und jetzt erneut im Januar 2018, dass eben das Palmöl aus dem Biosprit ausgeschlossen werden soll. Jetzt muss das aber noch durch diese verschiedenen EU-Instanzen laufen. Wo wir eigentlich dran appellieren können, ist, wenn ihr entsprechende Produkte kauft, Lebensmittel, Kosmetika, Pflegemittel und so weiter und so fort, darauf zu achten, ob eben wirklich Palmöl drin ist. Ich weiß, es ist manchmal eine Herkulesaufgabe. Man braucht ja fast ein Studium, um diese Inhaltsstoffe durchzulesen und zu verstehen eigentlich, was dahinter steckt. Aber es ist zumindest wichtig, auch aus den verschiedenen Gründen, die ich jetzt zum Beispiel schon aufgezählt habe. Ich wollte jetzt dann noch einen kleinen Hinweis anbringen auf eine Infostände, die wir in nächster Zeit im Palmengarten haben werden. Am 14., 7., 4., 8., 8., 9., das sind jeweils Samstage, gibt es bei der Palmenausstellung im Palmenhaus, jetzt kommt vielmal das Wort Palme, also Palmenausstellung im Palmenhaus des Palmengartens, zu informieren wir zu Palmöl und wir präsentieren palmölfreie Produkte. Guckt euch das mal an. Ich meine, die Termine sind jetzt alle etwas noch in naher und weiter Zukunft, aber ihr könnt die auch auf unserer Internetseite finden unter www.greenpeace-frankfurt.de, wie auch alle anderen Informationen, Hinweise, Tipps und so weiter zu den weiteren Themen, die wir heute besprechen. Jetzt mache ich einen kleinen Schnitt und gehe mal ganz kurz noch auf das Thema unser TTIP AG ein, da hat sich ja einiges getan. Und zwar in der Richtung, dass das eine Freihandelsabkommen TTIP mehr oder weniger im Moment auf Eis liegt. CETA ist in der Bearbeitung, aber demnächst soll abgestimmt werden. Und die TTIP AG hat sich jetzt ein bisschen umgenannt in den gerechten Welthandel. Es gibt ein Netzwerk gerechter Welthandel und da war am vergangenen Wochenende eine Aktions- und Strategiekonferenz hier in Frankfurt. Und der Tenor ist, dass es da in nächster Zeit eben verschiedene Aktionen, Aktivitäten geben wird. Was ansteht, sind auch Landtagswahlen in Bayern und Hessen, wo das Netzwerk aktiv werden will und soll, dass eben die entsprechende Landesregierung über den Bundesrat die Möglichkeit haben, zum Beispiel CETA zu stoppen. Es gibt die Anregung, den Hinweis, dass aus JEFTA, das ist das Abkommen zwischen Japan und der EU, auch Arbeitnehmer, Verbraucher, Umwelt- und Gesundheitsstandards Einzug halten sollen, dass darüber verhandelt wird, dass die mit rein verhandelt werden, wenn es überhaupt dazu gehen soll. Das Netzwerk gerechter Welthandel soll erarbeitet Alternativen zu den gängigen Handelspraktiken, zu diesen ja sogenannten neoliberalen. Und am 29. September, das ist auch noch ein Stück hin, wird es eine bundesweit dezentrale Aktion geben. Aber da werden wir auch sicher noch mal in nächster Zeit verstärkt darauf hinweisen. Und worauf ich jetzt schon mal hinweisen möchte, es gibt hier in Frankfurt am 1.9. ein Rock gegen Rechts-Veranstaltung mit Musik und Wortbeiträgen. Aber auch das alles dann noch später zur gegebenen Zeit. Weitere Informationen zu dem Thema findet ihr unter www.gerechter-welthandel.org. Ja, das wären jetzt mal die aktuellen Sachen aus unseren Arbeitsgruppen Wald und TTIP, CETA und Co. Ja, immer noch Radio X, Greenpeace, Frankfurt, Umweltmagazin. Nachdem ihr jetzt mein Staccato ertragen musstet, wird es das angenehmer für euch. Die Ingrid wird über unser Meer.
Schauen wir nochmal.
über unsere Meeres-AG berichten, was da so aktuell ansteht. Ingrid, wir hatten ja hohen Besuch diese Woche.
Ja, genau. Also wir hatten Sonntag super hohen Besuch und es war eine super Aktion. Und alle, die nicht da waren, schade.
Dienstag, genau. Du hattest Sonntag gesagt.
Ja, Sonntag war Montes, genau.
Ach so, okay.
Wer da nicht da war, hat auch was versäumt im Übrigen. Dienstag kam der Pinguin oder unsere Pinguindame Katharina nach Frankfurt und ich habe mich unheimlich drauf gefreut, als dann der große LKW dann auf den Römer gefahren kam und wir die Pinguindame ausgeladen haben. Die ist 3,50 Meter groß und hatte ein Riesenschild in der Hand, wo eben ein Countdown drauf stand. Und zwar zählt das zurück, eben bis die Arktiskonferenz stattfindet. Aber jetzt im Einzelnen mal dazu. Es geht um das Schutzgebiet im Weddellmeer. Warum brauchen wir das überhaupt?
Wo ist das Weddellmeer?
Das Weddellmeer ist an der Antarktis. Und zwar, also wenn man von unten auf die Erde schaut, dann liegt es nördlich, am Ende der Antarktis. Also guckt euch das einfach mal an. Es ist ganz einfach zu finden. Ist ja auch
gegenüber
immerhin
vom südamerikanischen Zipfel. Stiefel ist ja kein Zipfel.
Genau. Zipfel oder beziehungsweise auch in der Nähe von Australien, also im südlichen Teil von Australien. Also schaut euch das einfach mal an, es ist nicht zu verfehlen. Immerhin ist das Weddellmeer ja 2,8 Millionen Quadratkilometer groß. Es gehört übrigens zu den letzten noch unberührten Regionen der Antarktis. Vor allem, weil Fischfangflotten bisher einen riesigen Bogen um dieses Gebiet gemacht haben. Zudem schlägt der Klimawandel nun aber vermehrt zu und das hat man ja auch schon an dem Ausbruch des Laseneisschilfs gesehen im Juli 2017. Da erinnert ihr euch wirklich sicherlich noch alle dran, wie das Riesenstück Eis da abgebrochen ist. Ja, jetzt zur Kampagne. Also im Herbst bietet sich für uns die historische Chance, ein Meeresschutzgebiet in der Antarktis, also im Weddellmeer, zu errichten. Das Schutzgebiet soll 1,8 Millionen Quadratkilometer groß sein. Es wäre fünfmal so groß wie Deutschland. Und es gibt eine Antarktiskommission, die sich darum kümmert, dieses Schutzgebiet eben auszurufen. Angestoßen wurde das bereits von unserer früheren Bundesregierung und die neue Regierung hoffen wir, dass sie das jetzt eben durchbringt. Und das war auch der Punkt, warum wir jetzt am Römer Unterschriften gesammelt haben, weil wir einfach die neue Bundesregierung und die Antarktiskommission unterstützen wollen in dem Verlangen, alle an einen Tisch zu bringen, denn die Kommission muss einstimmig für dieses Schutzgebiet stimmen. Am Nachmittag kam dann auch noch Peter Feldmann dazu, unser Oberbürgermeister, und hat dann noch für dieses Schutzgebiet unterschrieben. waren unheimlich viele Medienvertreter da und haben das auch dokumentiert. Also insofern ist das schon eine ganz wichtige Sache. Denn langsam, wie ihr ja alles wisst, der Klimawandel greift jetzt auch auf das antarktische Eis zu. Und dadurch wird die Antarktis schiffbar. Das bedeutet natürlich für die Fischfangflotten, die bereits mit den Hufen scharren oder mit ihrem Kiel oder was auch immer...
Da mehr Ruderer einstellen, wie auf den Galeeren früher.
Genau. Dass die da eindringen und natürlich den Walen, Robben und Pinguinen, die da hauptsächlich leben, ihre Nahrungsgrundlage zu entreißen. Ein ganz großes Problem ist der Krillfang. Krill ist die Hauptnahrung von Walen, Delfinen und Robben. Und dieser Krill, der sitzt unter der Eisoberfläche. Und in dem Moment, wo das Eis beginnt zu schmelzen, wird dieser Krill natürlich freigesetzt. Und man kann mit einem großen Netz diese Krillmassen, das sind ganz kleine, sehen aus wie kleine Krebse und es ist also eine Biomasse sozusagen. Es klingt ein bisschen abwertend, weil natürlich jedes einzelne Tier wichtig ist, aber es ist eine gesamte Masse, die dann einfach gefangen werden kann. Das heißt, den Fischen dort und den Säugetieren entnommen, also weggerissen wird. Und wozu, werdet ihr euch jetzt fragen? Einzig und allein darum, weil der Krill sehr viel Omega-3-Fettsäuren enthält und man der Meinung ist, dass diese Omega-3-Fettsäuren gut für den Menschen sind, was natürlich auch stimmt, aber dazu braucht man nicht unbedingt Krill. Denn Omega-3-Fettsäuren gibt es auch in Algen und in Leinöl zum Beispiel. Also wenn ihr in die Apotheke geht, schaut immer drauf. Es steht nämlich an den Flaschen drin. Es gibt heute schon gefangenen Krill, der eben schon verarbeitet ist zu Omega-3-Fettsäuren. Insofern ist das ein ganz, ganz großes Thema. Und da wollen wir auf alle Fälle dranbleiben. Wir werden noch bis Oktober auch Unterschriften sammeln, weil Ende Oktober dann eben auch diese Antarktiskommission tagt. Und übrigens in Tasmanien, das ist eine kleine Insel südlich von Australien. Wir wollen natürlich noch unheimlich viele Unterschriften sammeln. Also wenn ihr uns demnächst in Frankfurt seht, stürmt auf uns zu, fragt, wo ihr unterschreiben könnt. Jede Unterschrift ist wichtig. Vielleicht habt ihr gerade die Unterschriftenliste, wo auch Peter Feldmann unterschrieben hat.
Habt ihr da in nächster Zeit schon einen konkreten Termin für einen Infostand? Oder noch die weitere Frage, geht es auch über das Internet online zu unterschreiben?
Ja, geht auch übers Internet. Könnt ihr reingucken. Also Antarktis findet ihr sofort. Greenpeace Deutschland und kein Problem, das zu finden, die Unterschriftenliste. Da ist auch nochmal genau erläutert, wie wir vorgehen. Zum Beispiel, dass die Arctic Sunrise, unser größtes Greenpeace-Schiff, 3 Monate lang in der Antarktis war und da schon mal geschaut hat, wie überhaupt die Gegebenheiten sind und leider festgestellt hat, dass bereits Fischfangflotten unterwegs sind. Es war ein chinesischer Trawler, den sie da aufgehalten haben, der also bereits Fische gefangen haben. Fischnationen sind ja Norwegen, Japan, China und Südkorea. Und da haben wir natürlich ein Problem, wenn die jetzt da weiter fischen wollen. Also wir müssen auf alle Fälle dranbleiben. Leider gehört das Meer ja allen und denkt jeder, er kann sich einfach immer was abschneiden.
Ist aber auch schön, dass wir alle ein Meer haben, wenn wir verantwortungsvoll damit umgehen, oder?
Wenn wir verantwortungsvoll damit umgehen würden, ja. Aber wir entnehmen dem Meer alles und wir geben dem Meer nichts zurück. Eigentlich müsste das Meer vor Wut schäumen, was es ja auch manchmal tut, aber es müsste explodieren, weil ohne Meer können wir nicht leben. Es CO2-Vernichter, es bringt viele Fischarten hervor. Also insofern ist dieses Schutzgebiet ganz, ganz wichtig.
Also Vernichter im Sinne von Speicherkapazität. Ja. Also die Ozeane haben ja einen enormen Speicherkapazität für dieses CO2.
Ja, genau. 1/3 des gesamten Sauerstoffs wird auch aus den Ozeanen gewonnen. Insofern ist das für uns überlebenswichtig auch.
Nochmal auf diesen Grill zurückzukommen, das ist ein Thema, das bei uns relativ neu aufgekocht ist. Welche Bedeutung hat denn der Grill neben dem, was du jetzt sagtest, wir machen da, wir nutzen das als Fettsäuren. Aber eigentlich ist der Grill ja für etwas anderes gedacht.
Ansonsten ist er noch als Abfall bzw. Aquakultur.
Für die Ökosysteme insgesamt.
Also du meinst der Grill im Meer jetzt?
Ja, genau.
Ja, der dient einfach dazu, die Wale zu ernähren und die Fischerei.
Also ist praktisch ein Teil der Nahrungskette.
Genau, also der Grill ist eigentlich der Beginn der Nahrungskette. Und das setzt sich natürlich fort. Wenn kein Grill mehr da ist, dann überleben natürlich auch die übrigen Arktis- und Antarktis-Bewohner nicht mehr. Für die Antarktis stand ja nun der Pinguin da.
Und weshalb ist da gerade die Antarktis so, wie soll ich sagen, Kinderstube, Lebensraum oder was auch immer für den Grill?
Wie bitte?
Ja, die Ingrid hat gerade einen Schluck erwischt, ja. Schluck Wasser. Geht's?
Ja.
Okay. Wie war meine Frage?
Der
ja, weshalb ist die Antarktis da so ein bevorzugter Lebensraum für den Grill? Oder ja, warum kommt der Grill überwiegend vor?
Der kommt überwiegend in der Antarktis vor. Eben, das hängt damit zusammen.
Warte mal, du kannst schon mir einen Schluck Wasser haben. Ich glaube, das ist besser, oder? Ja, das ist jetzt so der Vorteil von einer Live-Sendung. Da passieren solche Sachen. Hier drin im Studio ist es auch heimelig warm. Das kommt noch dazu. Im Gegensatz zu draußen, wo es ja heute wieder schon etwas kühler ist, um nicht zu sagen kalt. Ja, jetzt nochmal, also der Grill ist ja ein Lebensraum, sagen wir es andersrum, der Grill ist die Anfang der Nahrungskette für größere Tiere, für Wale, Delfine und so weiter und so fort. Ja, so toll das Musikstück war, nur geringer Ersatz für die Ingrid, die jetzt wieder fit ist nach drei, vier Yoga-Übungen, Atmungsübungen. Ist einfach hier auch ziemlich trocken hier im Studio, aber gut, wir werden es überstehen die nächste knapp halbe Stunde. Ingrid, du warst mit dem Wedelmeer weitestgehend fertig.
Ja, genau, also ich wollte nochmal drauf eben hinweisen, hatte ich ja schon gesagt, dass bis Oktober noch die Unterschriftenkampagne geht und es wäre super, wenn ihr eben entweder übers Netz oder auch bei unseren Ständen, die wir nach den Sommerferien spätestens werden wir da einen machen, wäre super, wenn ihr dann da unterschreiben würdet.
Ja, jetzt ist natürlich auch die Antarktis beziehungsweise die Pinguindame, der Pinguin als, Geschwister des Eisbären, ein Symbol für das, was eben an den Polen hochdramatisch passiert, am schnellsten vonstatten geht, ist ja wieder Klimawandel. Das wird ja auch in der Antarktis ziemlich deutlich. Welche Konsequenzen hat denn das, der Klimawandel, jetzt auch mal im Hinblick auf diese Lebensräume oder auch über ein anderes Thema?
Ja, also der Klimawandel zwingt natürlich Millionen Menschen zur Migration. Das ist das Problem. Ich glaube, uns ist allen noch bewusst, was es bedeutet, wie schlimm es war, als in den Philippinen im Jahr 2013 der große Hurricane 500.000 Menschen von einer Minute zur anderen obdachlos gemacht hat. Und das Land verwüstete und außerdem starben rund 7.000 Menschen einfach nur an diesem einen Hurricane. Viele Menschen glauben, dass eben die Leute vor Krieg und Gewalt fliehen. Und da solche Nachrichten natürlich auch in den Medien immer dominieren. Es wird immer von Krieg und Gewalt gesprochen. Dabei ist aber tatsächlich der Hauptgrund die klimabedingten Katastrophen. Das sind eben weltweit die Hauptgründe dafür, dass Menschen zwangsweise ihre Heimat verlassen müssen. Und somit ist es höchste Zeit, dass das Problem ernst genommen wird. Und gerade wir Industriestaaten haben da auch eine große Pflicht, da den Klimaschutz zu bekämpfen und die Vertriebenen oder die vertrieben werden, zu schützen. Und das ist eine ganz wichtige Sache, auch da die Wetterextreme sich mal genauer anzuschauen, woher kommt das eigentlich und wieso ist es so, dass immer mehr Menschen fliehen müssen. Also die sogenannten Umweltmigranten, Umweltmigration hat unterschiedliche Ursachen. Zum einen plötzlich einsetzen Naturkatastrophen wie Sturmfluten, Hitzewellen, Erdrutsche und Waldbrände. Zum anderen schleichende Umweltveränderungen wie den Anstieg des Meeresspiegels, anhaltende Dürre oder degradierende Böden, auf denen dann auch nichts mehr angebaut werden kann. Und somit die Menschen eben auch keine Möglichkeit mehr haben, in ihrem Land zu bleiben. Die Problematik ist ja auch, dass sie vielleicht vorher als Kleinbauern auf ihren Feldern gearbeitet haben. Da die Felder aber keinen Ertrag mehr hergeben, müssen sie in die Städte. Die Städte sind übervölkert, es gibt keine Arbeit, es gibt sogenannte Slums, wo die Menschen sich dann noch aufhalten. Und erst im dritten Schritt versuchen sie dann, ihre Heimat ganz und gar zu verlassen und gehen in ein anderes Land. Und wenn das auch nichts hilft, dann müssen sie ihren Kontinent, denn sie kommen ja häufig auch aus Afrika, müssen sie ihren Kontinent verlassen. Also es ist sicherlich keine einfache Entscheidung, wenn Menschen einfach so ihre Heimat verlassen und sich auf eine lebensbedrohliche Route begeben und wo man überhaupt nicht weiß, was dann weiter passiert.
Gibt es denn Maßnahmen, die ergriffen werden können, der Klimawandel selber ist ja jetzt inzwischen ein Fakt. Da kann man ja trennen, wie man es will. Er wird nicht aufzuhalten sein, so wie es aussieht. Welche Möglichkeiten gibt es da in diesen Ländern, dem ein Stück weit vorzubeugen?
Ja, also was wir tun gegen die Vertreibung, international ist die Umweltmigration inzwischen als Problem erkannt worden. Das ist ja schon mal etwas. Gemessen an den großen Herausforderungen sind bisher jedoch nur erste kleine Schritte unternommen worden. Wir dürfen diese humanitäre Katastrophe nicht länger unterschätzen, denn die Betroffenen benötigen unsere volle Unterstützung, finanziell und mit Projekten vor Ort. Da kann man nämlich auch viel machen. Vor allem müssen die Industrienationen das Pariser Klimaabkommen von 2015 endlich umsetzen, die Kohlendioxidemissionen massiv senken und schnellstmöglich aus den fossilen Energien aussteigen. Dazu kann jeder von uns auch etwas tun.
Zum Beispiel Ökostrom beziehen.
Genau.
Die Landwirtschaft spielt ja bei diesen Sachen auch eine Rolle, Düngemittel etc.
Ja, das Problem ist auch noch, dass eben gerade diese Länder, ich sage jetzt mal zum Beispiel Bangladesch, das wenigste zu diesem Klimawandel beitragen. Lediglich 0,06% zu den globalen Treibhausgasemissionen tragen die bei. Das Land ist einerseits von zunehmender Hitze und Dürre und andererseits von Überschwemmungen durch Regen und Meeresfluten geplagt. Die Mündungszonen der Flüsse, also zum Beispiel Ganges und Brahmaputra, erleben in den letzten Jahren ganz schlimme Taifune. Wie gesagt, hatte ich am Anfang schon gesagt, 2013, wo es eben mehrere tausend Opfer gab. Außerdem ist der steigende Meeresspiegel und die tiefliegenden Gebiete in Teilen des Ozeans, die sich dann verwandeln und Sturmflutwellen auflaufen. Bisher hatten die auch noch Mangrovenwälder an der Küste, die da Schutz geboten haben. Aber die Mangrovenwälder sind zum Teil auch abgeholzt. Und da der Pegel höher steigt, können die Mangrovenwälder das auch nicht mehr abhalten. Denn bei einem Meeresspiegelanstieg von einem Meter stünde rund ein Fünftel von Bangladesch unter Wasser. Etwa 15 Millionen Menschen würden damit zu Umweltflüchtlingen im eigenen Land werden.
Wir haben heute die Sendung der radikalen Schnitte. Das war das Thema Klimawandel aus der Klimaenergie AG. Da kommt nachher noch etwas zur Mobilität, würde ich zum Ende der Sendung mal sagen. Wir haben jetzt noch aus unserer Lebensmittellandwirtschaft zwei Themen. Das ist einmal unsere sogenannte Detox-Kampagne. Worum geht's da, Ingrid?
Ja, also Detox hatten wir 2011 als Thema, um der Weltöffentlichkeit zu zeigen, dass diese Problematik zu zeigen, hat Greenpeace Wasserproben genommen und hatte ein giftiges Ergebnis.
Also ganz kurz dazwischen, bei Detox handelt es sich, man kann das ja unter der deutschen Überschrift entgiftet unsere Kleidung formulieren. Dabei geht es eben um Umwelt, Chemikalien in unseren Klamotten.
Genau. So, und seit 2011 haben wir immer wieder Kleidung getestet, die in unseren Läden hängt, also ja, hier in Deutschland, und ebenfalls giftige Chemikalien gefunden. Dabei ist es egal, ob wir die bei Aldi getestet haben oder bei irgendwie Versace oder in ganz anderen teuren Boutiquen. Es ist überall, sind giftige Chemikalien drin. Doch mittlerweile haben die Großen der Modebranche versprochen, bis zum Jahr 2020 die Textilproduktion zu entgiften. Keine der Firmen will etwas zu tun haben mit empörten Verbrauchern und Bildern von schäumenden Flüssen und deren Wasser, wo man eben die Modefarbe schon in der nächsten Saison ablesen kann. Bislang sind 79 Unternehmen haben diese Detox-Verpflichtung unterschrieben. Und das wirkt sich natürlich auch auf die gesamte Produktionsprozesse aus. Weil es nämlich so ist, wenn eine Fabrik in China zum Beispiel für HM giftfrei produziert, wird sie für andere Unternehmen nicht weiterhin schädliche Chemikalien einsetzen. Das heißt, wir haben den Fuß in der Tür und wir müssen schauen, dass das jetzt so weiterläuft und dass wir auf alle Fälle immer Kontrollen machen. Ansonsten müssen wir das anprangern, damit das Unternehmen dann sofort sieht, oh, Greenpeace schläft nicht.
Also die sich, das sind nach dem, ja, das ist wahrscheinlich nicht ganz tagesaktuell, aber ja, ziemlich aktuell, sind es 79 Unternehmen, die diese Vereinbarung unterschrieben haben. Und das meinst du mit Kontrolle, dass wir da hingucken, ob die das auch einhalten, ja, ihre Verpflichtungen im Übertragen oder in Anführungszeichen, das ist ja kein Gesetzestext,
ja, total. Es war ja Adidas zum Beispiel, hatte sich ja auch verpflichtet und da hat man eben bedenkliche Schadstoffe veröffentlichen können, nachgewiesen und das dann auch veröffentlicht. Und Protestaktionen vor Adidas-Firmen und Läden und auch in der Jahreshauptversammlung gemacht. Und Adidas hat gelernt daraus und legt einen glaubwürdigen Plan vor und schneidet seitdem in Detox Catwalks von Greenpeace besser ab.
Ja, ein weiterer Fokus bei dieser Detox-Entgiftungskampagne ist auch die Outdoor-Branche, die uns ja immer wieder so die heile Welt, heile Natur, wie auch immer, ja, suggeriert.
Ja, genau, suggeriert uns die Naturverbundenheit. Und in den entlegensten Gegenden der Erde, wie zum Beispiel im Himalaya oder auch in den Anden, also weit entfernt von Industrieanlagen, fand Greenpeace bereits dieses PFC, polyperfluorierte Chemikalien. Dieser Stoff sorgt zwar für wasserfeste und zugleich atmungsaktive Regenjacken und andere wetterfeste Outdoor-Produkte. Beim Menschen kann es aber die Fruchtbarkeit und das Immunsystem schädigen und außerdem zu Schilddrüsenerkrankungen führen. Und außerdem ist PFC sehr, sehr langlebig. Es wird von der Umwelt nicht abgebaut und Wind und Wasser transportieren den Stoff überall hin. Es gibt aber auch PFC-freie Alternativen. Und die Outdoor-Industrie muss diese nur wollen. Und wir, Greenpeace, arbeiten daran.
Ja, passend zu dem Thema, oder einen kleinen Sprung. Also der Grund, weshalb wir diese Detox-Entgiftungskampagne und auch das jetzige Thema bei der Lebensmittellandwirtschaft AG angesiedelt haben, liegt darin, dass es hier auch um Nachhaltigkeit geht, um Produktsicherheit, Lebensdauer von Produkten. Neueste Veröffentlichung ist, da gibt es im Hinblick auf den Umgang mit Produkten bei Online-Händlern Rücksendungen. Worum geht es da, Ingrid?
Ja, also es gibt diese sogenannten Konsumbotschafter und die nutzen eben die Macht der Verbraucher. Sie setzen auf Tauschen, Reparieren und Teilen und sagen zum Beispiel, Leihen ist besser als Kaufen. Und damit erteilen sie nicht nur der Produktion auf Kosten von Umwelt und Arbeitern eine Absage, sondern es ist auch ein Bekenntnis zu einem anderen Lebensstil, zu einem anderen Konsum. Wenn man da überlegt, dass jeder Deutsche im Schnitt rund 60 neue Teile pro Jahr kauft und dabei meistens 40% der Kleider einfach gar nicht oder nur selten getragen werden. Also dagegen setzen sich die Konsumbotschafter zur Wehr. Machen Sie doch auch mit.
Also mir geht es jetzt eigentlich um diese, nochmal kurz um die Veröffentlichung im Zusammenhang mit Rücksendungen an Online-Händlern, sprich Stichwort Amazon. Mhm. Es wurde ja da festgestellt, dass enorme Mengen an Produkten, die Leute sich bestellen lassen, bezieht sich jetzt nicht nur auf Amazon, muss man jetzt ausdrücklich dazu sagen, Waren bestellen, die sie dann zurückgeben und die dann, was passiert mit denen?
Ja, also das ist ein Riesenproblem. Das war mir auch ganz lange überhaupt nicht klar. Also es gibt, wo soll ich am besten anfangen? Also der Onlinehandel, da ist ja der Marktführer Nummer Amazon, lässt im großen Stil neuwertige Elektronik, Kleidung und Möbel und auch andere Waren vernichten. Also das sind sowohl Ladenhüter, aber auch zurückgesendete Artikel. Und erschreckend ist, dass 30% der Retouren im deutschen Onlinehandel nicht wieder in den direkten Verkauf gelangen, obwohl sie funktionstüchtig und neuwertig sind. Irrsinnigerweise ist es für den Händler billiger, professionelle Kaputtmacher zu engagieren, als die Ware neu zu verpacken oder an Bedürftige zu verschenken.
Also Kaputtmacher bedeutet, diese Retouren kommen zurück und werden vernichtet.
Ja.
Ausrufezeichen.
Ja.
obwohl genau. sie funktionstüchtig sind. Ich meine, bei Klamotten, die zurückgehen, kann man nur drüber, also nicht sie zu vernichten, aber dass da ein anderer Umgang stattfindet, wie mit zum Beispiel Elektrogeräten oder Hardwareartikeln. Die werden einfach in Müll geworfen, auf gut Deutsch.
Die werden einfach vernichtet, weil es billiger ist, die Sachen zu vernichten, als zu lagern. Umso länger sie gelagert werden, umso teurer. Lagerplatz ist einfach teuer und kostet mehrere hundert Euro schon, wenn man ein kleines Stück Lager hat und da einige Sachen längere Zeit lagert.
Gibt es denn da Zahlen über diese Vernichtung?
Ja, ich hatte da irgendwie 1000 Euro, aber ich weiß jetzt nicht, in welchem Zeitraum das nochmal war.
Es waren 23.000 Euro am Tag, also Waren im Wert von 23.000 Euro täglich pro
genau.
Mitarbeiter.
Ja, das stimmt, genau. Und es gibt insgesamt ja 11 Niederlassungen von Amazon ja zum Beispiel
in Deutschland.
Und jetzt muss man sich mal vorstellen, wie viele Leute in diesen 11 Niederlassungen arbeiten. Und dann muss man sich wiederum vorstellen, dass jeder von ihnen Kleidung im Werte von 23.000.
Nein, das sind nicht nur Kleidung, das sind auch alle Produkte. Das sind ja auch Weißware. Also Weißware versteht man zum Beispiel Waschmaschinen etc.
Ja, also alles, was man so im Onlinehandel bestellen kann, wird da dann vernichtet. Und das ist natürlich unmöglich. Das kann auch so nicht weitergehen. Das ist eine Ressourcenverschwendung, wie sie im Buche steht, wie man einfach auch nicht weitermachen kann.
Man muss da natürlich auch ein Stück weit an die Leute appellieren, die diese Sachen bestellen, zu sagen, naja, also die Auswahl statt 10 Kleidungsstücke nehme ich halt nur 5 verschiedene Farben und unterschiedliche Größen, weil ich dann genau weiß, ob mir das gefällt. Aber jede Rücksendung ist natürlich neben den Transportkosten hin und her auch unter dem Gesichtspunkt der Vernichtung, ja, und Ressourcenverschwendung eigentlich.
Ja, genau. Und das ist das Problem. Man sieht es ja zum Beispiel auch, dieser Transport auf der Straße, also das Lager auf der Straße, sagt man ja schön. Das ging ja schon in den 70er Jahren einfach darum, dass man sagte, wir wollen weg von der Straße rauf auf die Schiene. Das hat ja auch nicht funktioniert. Bis heute, manchmal sieht man auf der rechten Spur einfach nur LKWs fahren, die das Lager quasi auf der Straße hin und her fahren und wegen jeder Schraube dann irgendwie durch die Gegend gondeln. Das muss auch anders werden. Da muss sich auch die Politik für einsetzen. Jetzt im Moment haben wir ja die Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Und die muss da einschreiten und die Zerstörung von, zum Beispiel jetzt, wo wir drüber gesprochen hatten, von den neuwertigen und gebrauchsfähigen Waren stoppen.
Ja, da gibt es jetzt zum Schluss dieses Themas eine Petition, die wir auf unserer Internetseite haben, www.greenpeace.de. Und da ist eine Petition an die Frau Schulze, dass sie entsprechende Gesetze verabschieden soll oder erlassen soll, die diese Vernichtung, ja, stoppt, beziehungsweise die Unternehmen dann auch ein Stück weit transparenter machen sollen, wie sie mit diesen Dingen umgehen.
Ja, genau. Ich habe noch ganz vergessen, auf die Kleidertauschparty.
Also, ja, ganz schnell.
Ja, auf die Kleidertauschparty im Herbst hinzuweisen. Die haben wir ja immer. Und findet ihr unter www.greenpeace-frankfurt.de.
Da wird der Termin dann drinstehen, den wir jetzt noch nicht genau im Kopf haben.
Genau.
Ja, noch zum Schluss, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt, etwas zum Thema Mobilität und da natürlich Schwerpunkt Fahrradverkehr. War ja diese Woche im ABS-Magazin eine Sendung zum Radentscheid Frankfurt Bürgerbegehren. Deshalb, da möchte ich gerne nochmal darauf hinweisen, weil wir so langsam wirklich auf der Zielgeraden sind. 26.06. Dienst, kommender Dienstag ist letzter Tag für die Unterschriftensammlung, Abgabe. Also nicht Abgabe bei der Stadt, aber bei uns beim Radentscheid. Könnt ihr gucken unter www.radentscheid-frankfurt.de. Da gibt's unter Sammelstellen wird ein Stadtplan aufgezeigt, an dem auch die verschiedenen Sammelstellen, das über 100 in der Stadt sind, aufgeführt ist. Da könnt ihr hingehen und unterschreiben, wenn ihr noch nicht unterschrieben habt. Wir haben die Forderung nach 7 Punkten für eine bessere Radinfrastruktur in Frankfurt, dass eben auch Kinder und Senioren und Seniorinnen sich auf sicheren Radwegen bewegen können. Es soll fahrradfreundliche Nebenstraßen geben für mehr Sicherheit im Straßenverkehr, durchgehende innerstädtische Fahrradtrassen. Die Kreuzungen sollen verkehrssicherer werden für Rad- und Fußverkehr. Also auch die Fußgänger würden davon profitieren, von der Sache. Deutlich mehr Fahrradparkplätze, wo man abstellen kann, das Fahrrad, sicher geschützt gegen Wind und sonstige Unbillen des Lebens. der Vorfahrt für eine fahrradfreundliche Verkehrsmusik und Verkehrspolitik und eben eine Fahrradkampagne der Stadt Frankfurt. Wie gesagt, guckt nach radentscheid-frankfurt.de. Ich habe da jetzt von Greenpeace, könnt ihr auch, ich muss jetzt öfter mal ein bisschen auf die Internetseite verweisen, weil wir das gar nicht alles in der Sendung unterkriegen. Auf der Internetseite greenpeace-frankfurt.de gibt es eine Broschüre, einen Ausdruck, darauf fahren wir ab. Da werden 10 Ideen aufgeführt, die für eine gute Fahrradinfrastruktur in verschiedensten Städten Europas, teilweise weltweit, durchgeführt werden. Da hat es wirklich spannende Sachen dabei, wie zum Beispiel Radschnellwege durchs Revier, grüne Wellen für Radler, was habe ich denn noch? Der Wohn- und Hotelgebäude, die speziell für Radfahrer gebaut werden und so weiter und so weiter. Das könnt ihr da, wie gesagt, alles nochmal nachschauen. Und jetzt habe ich noch ganz kurz 2-3 Termine, bevor die Sendung wirklich ganz zu Ende ist. Heute Abend für ganz schnell und wild entschlossene 19 Uhr im Haus am Dom, Podiumsdiskussion, Glyphosat, Bindestrich, mach dich vom Acker. Das ist eine Veranstaltung vom Aktionsbündnis Glyphosatfreies Frankfurt, in dem verschiedene Frankfurter Gruppen sich zusammengeschlossen haben. BUND, Greenpeace, Naturfreunde, NABU und der Frankfurter Ernährungsrat ist da drin. Wenn ihr wollt, hingehen. Dann nochmal der Tipp, 1.9. Rock gegen rechts. Den genauen Ort steht noch nicht fest. Guckt nach auf der Internetseite greenpeace-frankfurt.de zur gegebenen Zeit. Und dann wieder der Hinweis auf unseren Schnupperabend, 1. Montag im Monat. Nächster Termin wäre der 2.7. Vielen Dank, Ingrid, dass du im Studio warst und tschüss.
Ja, tschüss, Otto.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht ganz zu chaotisch und ihr habt einiges an Informationen bekommen.